Politik-Nerds, ein Podcast vom Politikjournal Rundblick.
Hallo, hier sind die Politik-Nerds, der Podcast des Politikjournal Rundblick. Mein Name ist Anne-Beate Altwich und bei mir zu Gast ist Sabrina Jakob. Sie leitet die Landesvertretung der Technikerkrankenkasse, kurz TK, in Bremen und ist jetzt auch kommissarisch für Niedersachsen zuständig. Herzlich willkommen, Frau Jakob.
Ja, vielen Dank, Frau Beate Altwich. Ich freue mich sehr über die Einladung.
Ja, gerne. Ihr Vorgänger Dirk Engelmann war auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast. Er hat mit meinem Kollegen Niklas Kleinwächter über die Digitalisierung im Gesundheitswesen gesprochen. Wer das nochmal nachhören will, wir verlinken das in den Shownotes. Frau Jakob, Sie pendeln jetzt zwischen Bremen und Niedersachsen. Ich stelle mir das ganz schön stressig vor, oder?
Ach, es geht eigentlich. Eigentlich sind die Städte ja nicht so weit voneinander entfernt, auch wenn es unterschiedliche Bundesländer sind. Und sowohl mit dem Zug in einer Stunde zu erreichen, aber auch mit dem Auto relativ gut. Und darüber hinaus haben wir natürlich mittlerweile auch die Möglichkeit, viel remote und digital einfach zu gestalten.
Ja, Digitalisierung ist ja ein großes Thema bei Ihnen. Bremen ist ein Stadtstaat, Niedersachsen ein Flächenland. Gibt es da große Unterschiede? Tickt das Gesundheitswesen da sehr unterschiedlich?
Das könnte man meinen. Also ich glaube, der größte Unterschied ist zum einen, dass natürlich Niedersachsen deutlich größer ist mit viel mehr Akteurinnen und Akteuren, als das in Bremen der Fall ist. Wenn man sonst so sagt, man trifft sich zweimal im Leben, sagt man in Bremen, man trifft sich zweimal am Tag. Die Wege natürlich da entsprechend kürzer. Aber die Herausforderungen sind tatsächlich die gleiche. Und wenn wir in einem Flächenland darüber sprechen, die Versorgung vielleicht schwierig wird in ländlichen Gebieten, dann reden wir in Stadtstaaten darüber, wie sieht es in vulnerablen Stadtteilen aus. Aber ich habe insofern den Vorteil, dass mir das auch nicht alles fremd ist, dadurch, dass ich 10 Jahre, bevor ich nach Bremen gegangen bin, auch in der Landesvertretung in Schleswig-Holstein gearbeitet habe und deswegen auch die Herausforderungen eines Flächenlandes gut kenne.
Mhm. Also Sie sind Expertin für den Norden.
Das kann man so sagen vielleicht, ja.
So, auf die Idee gekommen, Sie einzuladen, sind wir durch eine Pressemitteilung von Ihnen. Da schreiben Sie, die medizinische Versorgung in Niedersachsen ist schon wieder teurer geworden. Und zwar haben Sie 2023 4,5% mehr pro versicherte Person pro Jahr aufgewendet als im Jahr davor. Inzwischen sind das im Durchschnitt 3.471 Euro. Ein neuer Höchstwert. Was bedeutet denn das für die TK?
Also das bedeutet nicht nur für die TK eine große Herausforderung, sondern für die gesamte gesetzliche Krankenversicherung, die GKV. Weil wir feststellen müssen, dass wir mittlerweile ein strukturelles Defizit haben. Das bedeutet, dass jährlich die Ausgaben deutlich höher steigen, als es bei den Einnahmen der Fall ist. Und das setzt uns natürlich alle unter Druck.
Das glaube ich sofort. Was war denn besonders teuer?
Also der größte Posten, für den wir 2023 das Geld ausgegeben haben, ist der Bereich stationäre Versorgung, also sprich die Krankenhausbehandlung. Mit 974 Millionen Euro ist das der größte Einzelposten gewesen, aber dicht gefolgt auch von der ambulanten ärztlichen Versorgung mit 631 Millionen Euro. Als nächstes kommen dann die Arzneimittel. Und was wir leider auch schon feststellen, ist, dass der Trend sich auch in diesem Jahr weiter fortsetzen wird.
Woran machen Sie das fest?
Also das größte oder das beste Beispiel ist eigentlich das Thema wirklich auch Arzneimittelausgaben. Also da können wir feststellen, dass wir im letzten Jahr noch einen Sondereffekt hatten, dadurch, dass der Herstellerabschlag heraufgesetzt wurde. Und da ist es so, dass im ersten Quartal 2024 wir schon eine Kostensteigerung um 9% auch haben.
Oha. Mhm. Jetzt habe ich schon gelesen, Sie haben auch Ideen, was man tun könnte. Also wie das Gesundheitswesen fairer finanziert werden könnte und auch günstiger werden könnte. Dazu hat die TK ein Positionspapier veröffentlicht. Auch das verlinken wir in den Shownotes für alle, die das nochmal nachlesen möchten. Aber erstmal vielleicht ganz kurz auf den Punkt gebracht, was schwebt Ihnen denn vor?
Also ich glaube, wir müssen an beiden Seiten ansetzen, sowohl auf der Einnahmeseite als auch auf der Ausgabenseite. Bei der Einnahmeseite sind eigentlich schon ganz viele wichtige Sachen im Koalitionsvertrag der Bundesregierung vereinbart worden, die aber leider nicht umgesetzt werden. Als Beispiel sei mal genannt die Übernahme versicherungsfremder Leistungen und tatsächlich auch, dass die Ausgaben, die wir für BürgergeldbezieherInnen haben, auskömmlich gestaltet werden. Da kann man feststellen, dass wir da ein Defizit von 9 Milliarden Euro haben, das durchaus seitens der Bundesregierung ausgeglichen und gedeckt werden müsste. Das zweite ist natürlich die Ausgabenseite und da geht es uns nicht darum, irgendwelche Leistungen zu kürzen, sondern darum, das Gesundheitswesen effizienter aufzustellen. Und da müssen wir leider den Trend feststellen, dass es uns eher schwerer gemacht wird, wenn man sich zum Beispiel die Krankenhausreform anguckt, die geplante, wo schon darüber diskutiert wird, dass wir nicht mehr die Abrechnungen so prüfen können, wie wir es im Moment machen. Und das ist auch schon eine eingeschränkte Art und Weise, sondern dass es nur noch um Stichproben gehen soll. Und wenn Sie jetzt irgendwie mal Ihr Haus renovieren oder irgendwie einen Neubau starten und ich Ihnen sage, Sie dürfen die Handwerkerrechnung nicht mehr prüfen, dann wird das, glaube ich, bei Ihnen auch ein bisschen zu Irritation.
Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde man wahrscheinlich dagegen halten, ja, aber wir wollen doch Bürokratie abbauen und es sollen doch alle sich auf ihre Tätigkeit für die Menschen konzentrieren und nicht auf Zahlen und Rechnungen. Sagen Sie an der Stelle, ist Bürokratie aber nötig?
Das kommt darauf an, wie man Bürokratie gestaltet. Also wir können ja jetzt bei den Krankenhausrechnungen feststellen, dass wir nicht mal die Quote, die wir eigentlich zur Verfügung hätten, ausschöpfen, sondern dass wir schon ganz gezielt gucken, wo bauen wir denn rein. Wenn wir das System aber dahingehend ändern, dass wir nur noch Stichproben können, auf die wir gar keinen Einfluss haben, dann führt das zum Beispiel dazu, dass ich auch Krankenhäuser prüfe, bei denen ich weiß, dass es eigentlich läuft. Und das ist tatsächlich eher Bürokratieaufwand und ärgerlicher für alle anderen, als wenn ich ganz gezielt Rechnungen prüfen kann.
Also es gibt da wahrscheinlich so Häuser, die man schon im Blick hat und wo man denkt, da sollte man genauer hinschauen.
Also wir gucken natürlich, wo Auffälligkeiten sind. Das ist ja ganz normal, das würden Sie ja auch so machen. Und dementsprechend gehen wir ganz gezielt natürlich auf die Rechnungsprüfung und machen nicht einfach irgendwas, um irgendwelche Leute zu beschäftigen. Da haben wir auch kein Interesse dran.
Ja, verstehe. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann sagen Sie, es werden den Krankenkassen eigentlich Kosten aufgebürdet, die der Bund oder die Länder tragen müssten. Und das Ganze aus eher politischen Motiven oder um, Sie schreiben, Verteilungskonflikte zu befrieden. Können Sie das noch so ein bisschen erläutern? Welche Kosten meinen Sie da eigentlich?
Also es geht zum einen, und das ist auch so das größte Beispiel im Moment, auch im Zuge der Krankenhausreform mit dem Transformationsfonds. Er soll ja eingerichtet werden, um den Umbau der Krankenhauslandschaft im Zuge der Reform halt zu finanzieren. Es ist aber gesetzlich nun mal so vorgesehen, dass die Länder ja für die Investitionen der Krankenhäuser zuständig sind und die Krankenkassen dafür, dass die Betriebsmittel laufen, also sprich die Behandlungskosten, gezahlt werden. Bundesminister Lauterbach hat jetzt gesagt, ja, der Bund stellt Mittel zur Verfügung, die dann finanziert von den Ländern werden sollen. Aber im Endeffekt sind es gar nicht Mittel des Bundes, sondern er bedient sich quasi im Gesundheitsfonds und dementsprechend sind es Gelder der Beitragszahlenden. Und das ist natürlich eine massive Umschichtung tatsächlich dessen, was eigentlich gesetzlich vorgeschrieben ist.
Ich habe auch von Ausbildungskosten oder Kosten für Studienplätze gelesen. Was kritisieren Sie da?
Naja, die Ausbildungskosten sind auch nicht Teil der Behandlungskosten, für die gesetzlichen Krankenkassen zuständig sind. Sondern es geht darum, den Fachkräftemangel zu begegnen und natürlich dafür zu sorgen, dass wir genug Leute haben, die das Gesundheitssystem auch weiter am Laufen halten. Und das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die eher durch Steuermittel finanziert werden soll, als dann durch das Geld der Beitragszahlenden.
In dem Positionspapier werfen Sie dem Gesundheitswesen sogar eine Selbstbedienungsmentalität vor. Mich hat das so ein bisschen überrascht. Ich habe da so ganz andere Bilder im Kopf von Pflegepersonal und von Ärztinnen und Ärzten, die am Limit arbeiten, von Praxen, die schließen müssen, von Krankenhäusern, die bedroht sind. Da hätte ich jetzt nicht als erstes an Selbstbedienung gedacht. Wer bedient sich da selbst?
Also das ist sicherlich eine sehr überspitzte Formulierung. Es ist so, im Gesundheitswesen treffen viele Interessen einfach aufeinander. Viele verschiedene Akteure. Und natürlich muss jeder gucken, wie er da gut im System quasi seine Aufgabe bewältigen kann. Und wir müssen eher gucken, wie können wir das System besser strukturieren, sodass wir natürlich genügend Krankenhäuser haben und auch genügend Ärzte haben und die Versorgung auch in verschiedenen Bereichen sicherstellen. Manchmal fehlt mir einfach so ein bisschen das große Ganze im Blick zu haben und dass alle gemeinschaftlich dann an einer Lösung tatsächlich arbeiten, um effiziente Strukturen einfach haben zu können, damit wir die Gesundheitsversorgung für alle Patientinnen und Patienten und natürlich für unsere Versicherten gut und sicher darstellen können.
Das heißt, verschiedene Player gucken jetzt zu sehr auf ihre eigenen Interessen. Also sind das Berufsgruppen oder sind das ambulant gegen stationär?
Natürlich guckt jede Berufsgruppe auf sich selbst. Das kann man auch niemandem vorwerfen. Also natürlich haben wir auch einen TK-Blick, ja. Und die Kassenärztliche Vereinigung haben einen Ärzteblick. Das ist völlig normal. Die Aufgabe von Politik ist aber natürlich, sich alle Meinungen dann einzuholen und entsprechend dann gesamtgesellschaftlich die beste Lösung einfach politisch zu erarbeiten.
Und bei all dem, sagen Sie, dürfen auf keinen Fall die Versicherungsbeiträge weiter steigen. So, mein erster Gedanke war ehrlich gesagt, warum eigentlich nicht? Also wir wissen ja alle, dass unsere Gesellschaft altert, dass mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ausscheiden als nachkommen und dass wir sehr viele betagte Menschen auch gut versorgen müssen. Das muss ja irgendwie finanziert werden und die Alternative wäre, dass wir mehr Steuern zahlen, oder?
Das muss natürlich finanziert werden, aber Frage ist, wo ist die Belastungsgrenze? Ja, wir haben mal in den letzten Jahren immer darüber diskutiert, Sozialversicherungsbeiträge maximal 40%, da sind wir jetzt schon drüber. Und die Frage ist auch, was wird auch gesellschaftlich noch akzeptiert? Das eine ist natürlich zu gucken, wie kommt das Geld rein? Also die Einnahmeseite wieder tatsächlich. Und dann, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, das Thema BürgergeldempfängerInnen, wo man halt gucken muss, dass das auskömmlich finanziert ist. Und das andere ist aber zu gucken, wie kann ich denn auch effizient arbeiten? Und die, ich sage es jetzt zum dritten Mal, die Krankenhausreform ist da eigentlich so ein Beispiel, wo man vorangehen möchte, wo man gucken möchte, welche Standorte oder wie viele Betten brauchen wir tatsächlich, weil Deutschland im internationalen Vergleich einfach die höchste Anzahl auch an Patientinnenkontakten zum Beispiel hat. Und wie kann man da dafür sorgen, dass wir richtig in die richtige Versorgung steuern? Und das würde auch einen positiven Impact auf die Ausgaben haben.
Also Sie meinen mit den Mitteln, wie es jetzt ist, wenn man das so deckeln würde, würde man eigentlich klarkommen, wenn man effizienter arbeitet im Gesundheitswesen?
Genau, aber was wir tatsächlich jetzt feststellen, ist einfach die Tatsache, dass immer neue Gesetzesvorhaben auf Kosten der Beitragszahlenden in Angriff genommen werden, also sprich Transformationsfonds zum Beispiel. Und das macht es im Moment tatsächlich ein bisschen problematisch.
Sie haben das Stichwort jetzt schon so ein paar Mal fallen lassen, die Krankenhausreform. Ich glaube, zu Beginn, also die ursprünglichen Pläne von Herrn Lauterbach, fanden Sie eigentlich ganz gut. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, ganz genau. Also wir müssen uns darüber Gedanken machen, was brauchen wir tatsächlich, wie hoch der Bedarf. Und diese Leistungsgruppeneinteilung können wir nur befürworten und vor allen Dingen dann auch bundesweit einfach zu gucken, dass es die gleichen Vorgaben gibt, auch das, was das Thema Qualität angeht. Denn wir hatten vorhin darüber gesprochen, so Bremen und Hannover sind natürlich nicht weit voneinander und insbesondere für Patienten und Patienten existieren Ländergrenzen nicht. Ja? Und das ist auch gut so. Von daher brauchen wir definitiv eine Vergleichbarkeit, gleiche Kriterien. Und im Moment befinden wir uns aber leider an einem Kipppunkt der Krankenhausreform, wo wir feststellen, dass es immer mehr verwässert wird und immer mehr Ausnahmetatbestände eingeführt werden soll. Und deswegen muss man jetzt genau darauf gucken, sich eigentlich wieder auf den Ursprung der Krankenhausreform zurückbesinnen.
Können Sie es nochmal sagen, was jetzt dieser Kern ist, zu dem wir zurückkehren sollten?
Also, dass wir natürlich Leistungsgruppen haben, die bundesweit gleich sind, dass wir bundesweite Qualitätsvorgaben haben. Und im Moment diskutieren wir halt viel über Ausnahmetatbestände, die Länder halt für sich immer noch mal einfordern. Und diese Vergleichbarkeit, diese Leistungsgruppen, die ja auf diesem Modell von Nordrhein-Westfalen entstanden sind, wo übrigens auch die psychiatrischen Leistungsgruppen mit einbezogen sind, die jetzt bei der Bundesreform außen vor gelassen werden, das wäre eigentlich das, worauf wir uns insbesondere zurückbesinnen müssen. Mehr Vergleichbarkeit und einheitliche Kriterien statt Ausnahmetatbestände.
Hinter dem Widerstand steckt ja oft die Angst, dass die Versorgung in der Fläche nicht mehr gewährleistet ist, dass kleine Kliniken sterben werden. Was würden Sie da antworten? Ist das eine unbegründete Angst?
Also wir müssen uns genau angucken, welche Bedarfe bestehen halt vor Ort. Und muss das dann immer durch ein Krankenhaus gedeckt werden oder kann man das auch durch andere Möglichkeiten machen? Ich kann mich da auch so ein bisschen auf die Erfahrung auch besinnen, die wir jetzt auch in Bremen gemacht haben, wo es seitens der Politik ein Gutachten gab, das mal genau untersucht hat, was brauchen wir. Oder eben auch hier in Niedersachsen die Enquete-Kommission, die sich ja ganz, ganz viele Gedanken darüber gemacht hat, wie können wir das hier alles neu strukturieren und gute Ideen da auch entstanden sind. Und jetzt muss es halt einfach ins Doing kommen. Und wir waren vor ein paar Wochen an der Wurster Nordseeküste und haben ein durch den Verband der Ersatzkassen gefördertes regionales Versorgungszentrum eingeweiht, wo wir Gesundheitspartner sind. Und das ist tatsächlich auch eine Möglichkeit, um die Versorgung vor Ort sicherzustellen. Wir brauchen, wenn ich jetzt einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall habe, dann ist die Klinik vor Ort oftmals nicht der richtige Ort, wo ich hin muss, sondern eine spezialisierte Klinik, wo ich weiß, dass ich eine qualitativ hochwertige Versorgung bekomme. Wir müssen die Grundversorgung vor Ort sicherstellen und das, was spezialisiert ist, das muss auch konzentriert vorgehalten werden.
Ja, so ein regionales Versorgungszentrum werden wir uns im Rundblick demnächst auch nochmal näher anschauen. Also da würden Sie sagen, das ist ein Modell, was Zukunft hat, um auch in der Fläche eine niedrigschwellige Versorgung sicherzustellen?
Das kann durchaus ein Modell sein. Das ist sicherlich nicht das Modell für alle Regionen. Aber da sind wir immer bereit, auch quasi mit Gehirnschmalz zu überlegen, was kann man vor Ort einfach an guten Angeboten schaffen.
Und haben Sie das Gefühl, das ist auch mit dem Personal umsetzbar? Also haben Ärzte, haben andere Dienstleister Lust, in so einem Setting zu arbeiten? Jetzt nicht Krankenhaus, sondern so ein bisschen mehr Back to basic?
Ich glaube, es ist immer wie im Leben, dass verschiedene Menschen unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie ihr Arbeitsalltag oder ihre Lebenssituation aussehen soll. Und wir stellen allerdings fest, dass gerade im ärztlichen Bereich es immer mehr Menschen gibt, die nicht mehr selbstständig mit einer Einzelpraxis irgendwo vor Ort tätig sein möchten, sondern die vielleicht lieber in einem Angestelltenverhältnis arbeiten möchten. Und da können solche regionalen Versorgungszentren durchaus ja eine Lösung sein, um solche Arbeitsplätze einfach anzubieten. Und von daher brauchen wir eine Vielfalt von unterschiedlichen Angeboten, um auch das Gesundheitssystem für viele verschiedene Menschen attraktiv zu machen.
Ich habe da vorhin so eine Warnung rausgehört, wenn Sie sagen, die Krankenhausreform befindet sich an einem Kipppunkt. An wen adressieren Sie das? Also wen würden Sie da ein bisschen zurückrufen wollen?
Adressiert sich natürlich an die politischen EntscheidungsträgerInnen. Ja, also sprich natürlich auf Bundesebene, aber auch auf Landesebene, die ja dafür dann da sind, das Gesetz ganz konkret auszugestalten. Wir können natürlich so wie andere das auch machen, wie es Ärzte machen und auch Krankenhäuser machen, immer nur Vorschläge unterbreiten oder Dinge, die wir als problematisch ansehen. Von daher muss es natürlich dann im politischen Raum dann aufgenommen werden und dann diskutiert werden.
Ja, ich hoffe, Sie finden Gehör mit dem Appell.
Das hoffe ich auch.
Sprechen wir noch über das Thema Digitalisierung. Seit diesem Jahr ist das E-Rezept Pflicht. Persönlich als pflegende Angehörige kann ich sagen, sind mein Mann und ich total begeistert davon. Früher war das so, wenn meine Schwiegermutter neue Medikamente brauchte, dann hat der Pflegedienst Bescheid gesagt. Mein Mann musste dann zu den Öffnungszeiten der Praxis zu seiner Mutter fahren, musste die Versichertenkarte abholen, damit zum Arzt, das Rezept besorgen, mit dem Rezept dann in die Apotheke und dann zurück zu seiner Mutter und ihr die Medikamente bringen. Und das klappt jetzt alles auf digitalem Weg. Also die Profis im Gesundheitswesen organisieren das untereinander und mein Mann muss eigentlich nur noch die Rezeptgebühr begleichen. Das ist so eine enorme Erleichterung. Wie geht's Ihnen damit? Haben Sie auch so positive Erfahrungen?
Also erstmal ist das total schön zu hören, dass das bei Ihnen so gut klappt. Wir haben ja am Anfang, als das E-Rezept eingeführt wurde, noch so ein bisschen Kritik auch gehabt, weil es natürlich mit der Karte jetzt ein sehr vorteilhafter Weg ist, ne, dass es auf der elektronischen Gesundheitskarte gespeichert wird. Hat aber auch so ein paar Nachteile, zum Beispiel, dass ich als Betroffene nicht sehen kann, was wurde denn jetzt konkret verordnet. Und da haben wir zum Beispiel als TK jetzt auch nachgesteuert und können jetzt mittlerweile das E-Rezept auch über unsere TK-App abrufen, was den enormen Vorteil hat, dass ich einfach mehr Transparenz auch einfach habe. Und es ist wie auch so oft davon abhängig, so engagiert sind die Menschen, die dahinter stehen, die es auch organisieren. Ich habe eher so das Negativbeispiel, wenn wir im persönlichen Bereich bleiben, dass meine Praxis ich anrufen kann und ich dann 2 Tage später nochmal vorbeikommen kann, um das dann auf der Karte zu speichern. Von daher glaube ich, haben wir da zum Teil noch Luft nach oben. Aber je größer der Mehrwert für die Patientinnen und Patienten ist, und Sie beschreiben es ja wunderbar, desto größer ist auch die Akzeptanz und desto größer ist auch das Interesse bei allen Beteiligten, das so entsprechend umzusetzen.
Wie erleben Sie diese Akzeptanz? Also am Anfang ist es ja oft, wenn was Neues kommt, ist es erstmal eine Zumutung, aber dann gewöhnt man sich ja meistens dran. Kriegen Sie eher negatives oder eher positives Feedback?
Also wir haben natürlich öffentlich am Anfang sehr negativ diskutiert, was auch so ein bisschen an Kinderkrankheiten hing, dass es manchmal mit der Praxisverwaltungssoftware nicht geklappt hat und. Aber ich glaube, der große Mehrwert liegt halt einfach bei den Nutzerinnen und Nutzern, bei den Patientinnen und Patienten. Und mittlerweile hat sich das Thema etabliert und ist ganz normal in den Praxisalltag aufgenommen worden. Und vielleicht ist Meckern manchmal so typisch deutsch, ich weiß es nicht.
Und jetzt steht ja auch schon der nächste Schritt an. Ich habe schon Post bekommen von meiner Krankenkasse, dass der nächste große Schritt ansteht, die elektronische Patientenakte. Was erhoffen Sie sich davon?
Also es geht natürlich einmal darum, auch dass ich Transparenz über das habe, was meine Behandlungsdaten angeht und welche Behandlungen auch durchgeführt werden. Und natürlich auch das Thema Kosten, auch Effizienzsteigerung, ja, dass man Doppeluntersuchungen zum Beispiel vermeidet. Denn wer kennt das nicht, dass man vielleicht doch noch irgendwelche Röntgenbilder oder MRT-CDs irgendwo hinten im Schrank oder oben drauf oder so gelagert hat und sich vielleicht A, nicht mehr daran erinnert oder B, auch die Ärzte einfach das nicht haben. Und dann besteht halt immer die Gefahr, dass Behandlungen halt nochmal zum zweiten oder vielleicht sogar zum dritten Mal irgendwie durchgeführt werden. Das muss alles nicht sein. Wir haben als TK jetzt schon sehr frühzeitig uns mit dem Thema elektronische Patientenakte beschäftigt und haben sehr positive Erfahrungen da auch einfach mitgemacht. Ja, also dass es auch von unseren Versicherten sehr gut angenommen wird. Wir sind immer noch die Krankenkasse mit der größten Anzahl an Nutzerinnen und Nutzern der Apps und der elektronischen Patientenakte, weil es auch einfach wieder ums Thema Mehrwerte geht. Wenn ich da, wie gesagt, mein Rezept gleich drinne sehen kann oder wenn ich sehen kann, bei welchem Arzt war ich wie. Also vielleicht können Sie sich noch daran erinnern, wenn man so manchmal Anamnesebögen oder so für Ärzte ausfüllen muss und ich dann wann wurde ich nochmal operiert oder wann war nochmal die Behandlung? Das macht es natürlich dann deutlich einfacher, wenn man mich mal eben in die App gucken kann.
Also ich habe jetzt auch schon von Versicherten gehört, dass sie da ein bisschen skeptisch sind und sagen so, die Ärzte schreiben da bestimmt alle Vorurteile, die sie über mich haben, irgendwie verklausuliert rein und dann bin ich ganz transparent mit allem, dass ich vielleicht zu wenig Sport mache oder dass sie mit meinem Gewicht nicht zufrieden sind. Kennen Sie solche Ängste von Versichern?
Also die Befürchtung, dass solche Daten Einzug in die elektronische Patientenakte finden, die teile ich nicht. Es geht darum, dass Behandlungsbefunde, Diagnosen, Medikamente festgehalten werden und nicht irgendwie spezielle oder persönliche Einschätzung eines Arztes über eine Person. Das findet nicht statt. Nichtsdestotrotz werden wir natürlich damit konfrontiert, dass man sich Sorgen macht, was das Thema IT-Sicherheit angeht. Und da kann ich nur sagen, das ist ein sehr sicheres System. Das, was man jetzt machen kann, ist, da hat der Einzug gefunden. Und für diejenigen, die aber trotzdem noch besonders kritisch sind oder die es einfach gar nicht nutzen wollen, gibt es immer noch die Möglichkeit zu widersprechen. Aber ich bin der Meinung, dass die Vorteile deutlich überwiegen. Und deswegen machen wir natürlich auch sehr viel Werbung dafür, die elektronische Patientenakte einfach zu nutzen.
Sehen die Ärzte diese Vorteile auch?
Da müssten Sie natürlich die Ärzte fragen, die können Ihnen das besser beantworten. Es gibt sicherlich Ärzte, die das so sehen. Es gibt auch Ärzte, die dem kritisch gegenüberstehen. Also ich glaube, da gibt es auch nicht die eine einzige Meinung auf Seiten der Ärzteschaft.
Ja, wie so häufig. Das war Sabrina Jakob, kommissarische Leiterin der Technikerkrankenkasse in Niedersachsen. Sie plädiert für mehr Effizienz im Gesundheitswesen und mahnt auch die Politik, ihre Hausaufgaben zu machen, besonders was die Krankenhausreform betrifft. Frau Jakob, schön, dass Sie bei uns waren.
Herzlichen Dank, es hat sehr viel Spaß gemacht.
Und die Politik-Nerds sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Politik-Nerds. Mehr Infos unter rundblick-niedersachsen.de.